Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europamagazin von Radio Dreieckland in Freiburg am 5. Juni 2014. Heute verantwortlich für die Sendung die Maike. Wie gewohnt erwarten euch heute zwei Beiträge plus Nachrichten. Zuerst gemeinsam stark. Nach der Räumung zweier Camps in der vergangenen Woche besetzen Aktivistinnen und Aktivisten gemeinsam mit Flüchtlingen im französischen Calais das Gelände, an dem die tägliche Essensverteilung stattfindet.
Uns hat auch niemand
was. Mathieu sprach darüber mit dem Aktivisten Camille vom Kollektiv Calais Migrant Solidarity.
Die sollen mal richtig schaffen.
Außerdem AfD und Europa, Verstrickungen in der EU-skeptischen Fraktion im Europaparlament. Kollege Felix brachte vom Radiocamp im Makelfingen am Bodensee einen Vortrag von Andreas Kemper mit. Wir erfahren weiteres über die Hintergründe von EU-skeptischen Parteien wie der Alternative für Deutschland und der britischen UKIP. Für ein Stück Musik haben wir in dieser vollen Sendung dann doch noch Platz. Chor, der Lampedusa Blues. Doch zunächst wie immer die Focus Europa Nachrichten vom 5. Juni 2014.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Eskalation der Gewalt in der Ukraine. In den letzten Tagen haben die Gefechte im Osten der Ukraine weiter zugenommen. Am gestrigen Mittwoch war bereits von 300 Todesopfern die Rede. Die Regierung in Kiew beschuldigt Russland, die Aufständischen mit Material und Kämpfern zu versorgen. Ein Sprecher der Rebellen berichtete von mehreren abgeschossenen Flugeinheiten der ukrainischen Armee und einer gestürmten Grenzstation. Beide Seiten werfen sich Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung vor. Lokale Behörden berichten von tausenden Menschen, die vor den Auseinandersetzungen fliehen. Auch wurden in den vergangenen Tagen drei Gruppen von OSZE-Beobachterinnen entführt. Eine der Gruppen kam bereits wieder frei. Burschis erschleichen sich Veranstaltungsschutz in Wien. Für den 4. Juni hatten deutschnationalen Burschenschaften zu ein sogenanntes Fest der Freiheit in der Wiener Innenstadt angekündigt. Wie sich dann aber herausstellte, ging es den Burschis nur darum, den Zugang zu einem Vortrag des ehemaligen Nationalpräsidenten Wilhelm Brauneder über die Revolution von 1848 zu sichern. Worum es den Burschis inhaltlich ging, erklärt der Politikwissenschaftler Bernhard Weidinger in einem Interview mit Radio Orange.
Die Agenda, die Burschenschaften damit verknüpfen, ist letztlich eine der Imagekorrektur, das heißt, man versucht, Burschenschaften in öffentlichen Wahrnehmungen ja gemeinhin mit Rechtsextremismus, mit Nationalsozialismus assoziiert werden, mit sympathischeren Assoziationen aufzuladen, also mit dem Kampf um Demokratie und bürgerliche Freiheitsrechte. Es geht letztlich darum, auch die eigene politische Daseinsberechtigung nach 1945 zu rechtfertigen.
Bereits am Nachmittag hinderten rund 150 Gegendemonstrantinnen erfolgreich 20 Burschenschaftler daran, sich auf den Stufen der Uni Wien zu versammeln. Theo vom NOWKR-Presseteam erklärt sein Vergnügen darüber.
Es war so das erste Mal seit langem, dass die deutschnationalen Burschenschaftler hier auf der Unirampe ihren Bummel abhalten wollten, das nicht konnten, weil so viele Gegendemonstrantinnen da waren. Sozusagen ein Bruch mit der Tradition, das passt ganz gut zum Tag. Die haben natürlich jetzt wieder großspurig angekündigt, dass sie jeden Mittwoch weiterhin ihren Bummel hier machen werden. Aber wir rechnen damit, dass das heute irgendwie einen Mobilisierungseffekt hatte für weitere Aktionen gegen Burschenschaften. Und vielleicht hat das ja auch dazu beigetragen, dass die Uni endlich mal von ihrem Hausrecht Gebrauch macht und so völkische Nationalisten von ihren Stufen verweist.
Gegen 18 Uhr zogen dann rund 1500 Gegendemonstranten und Demonstrantinnen friedlich von der Universität in die Innenstadt, wo um 20.15 Uhr die Abschlusskundgebung stattfand. Unterm Strich wurden 1500 Polizisten und Polizistinnen für den Schutz eines Vortrags abgestellt, den rund 100 Menschen besucht hatten. 15 Polizisten pro Teilnehmer. Klimaverhandlungen in Bonn. Wie jedes Jahr treffen sich im Juni die Klimadiplomaten in Bonn, um die COP-Konferenz im Winter vorzubereiten und gemeinsame Positionen zu finden. Keine der Verhandlungsparteien hegt große Erwartungen an die COP20-Konferenz in Lima Ende diesen Jahres. Alle arbeiten darauf hin, in rund 18 Monaten eine starke Erklärung in Paris zu verabschieden. Allerdings sind die Hürden weiterhin hoch. Die Europäische Union hat immer mehr Schwierigkeiten, ihre selbst erklärte Vorreiterrolle auszufüllen, weil sich EU-Mitgliedstaaten wie Polen gegen ambitionierte Klimaschutzziele sperren. Die aktuelle Diskussion um die Besetzung des Kommissionspräsidenten scheint die EU noch handlungsunfähiger zu machen. Weitere Anwärter auf den Vorreiterposten gibt es allerdings kaum. Weder China noch die USA haben ambitionierte Pläne vorgelegt, die den Boden für eine progressive Erklärung in Paris 2015 bereiten würden. EU-Ministerrat beschäftigt sich mit Datenschutzverordnung. Am 12. März 2014 bestätigte das Plenum des Europaparlaments die durch den grünen Abgeordneten Jan-Philipp Albrecht ausgearbeitete Verhandlungsposition zum Thema Datenschutzverordnung. Vorausgegangen war diesem Entschluss jahrelange Diskussionen in mehreren Ausschüssen und bei öffentlichen Veranstaltungen. Die gewählten Vertreter und Vertreterinnen haben sich also beim Thema Datenschutz auf eine Position einigen können. Anders sieht es beim Ministerrat bzw. den EU-Regierungen aus, wie der Berichterstatter des Europaparlaments im Mai gegenüber Radio Dreieckland kommentierte.
Jedes Gesetz auf EU-Ebene braucht eben die Zustimmung auch der nationalen Regierungen, also der Minister im Ministerrat der Europäischen Union. Und da hakt es eben. Seit 2,5 Jahren haben die Minister und auch die Regierung insgesamt offenbar noch keine Position gefunden. Und wir können nur hoffen, dass bei ihrer nächsten Sitzung im Juni da endlich geliefert wird. Ansonsten grenzt das schon an Arbeitsverweigerung.
Der Ministerrat trifft sich heute und morgen und wird unter anderem über das Thema Datenschutzverordnung sprechen. Benjamin Bergemann von Netzpolitik.org geht allerdings nicht davon aus, dass mit einem Beginn der Trialoggespräche bald zu rechnen ist. Kundgebung in Gedenken an Clément und alle anderen. Am 5. Juni 2013 wurde der Antifaschist Clément Méry in Paris von einem Faschisten ermordet. Clément war ein gerade einmal 18-jähriger Antifa- und Politikstudent. Sein Mörder, Esteban Morillo, gehört zum Umfeld der Nazi-Gruppierung Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire und dem Troisième Voie, dem Dritten Weg. Clément war für sein Studium nach Paris gezogen und engagierte sich dort in der linken Szene, wie beispielsweise bei den Anarchosyndikalisten der CNT. In Freiburg wird es heute um 18 Uhr eine antifaschistische Kundgebung zum ersten Jahrestag des faschistischen Mordens an Clément Méry geben. Am Wochenende finden in ganz Frankreich Demonstrationen und Kundgebungen anlässlich des Jahrestags der Ermordung statt. Und das waren die Fokus Europa Nachrichten vom heutigen 5. Juni 2014.
Hier passt kein Mensch mehr rein. Das Glück verbrauchen wir allein. Wenn sie nicht wissen, wie es geht, wollen wir nicht dafür gerade stehen. Und so groß ist keine Not, dass man mit Willen nicht entkommt. Und wer vor der Folter flieht, hat sie vielleicht auch verdient. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich übergeben. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich für sie schämen. Denn dort draußen stirbt der Rest Menschlichkeit.
Gemeinsam stark. In Calais gleichen Flüchtlinge, Aktivistinnen und Aktivisten sowie die Medien das Kräfteverhältnis mit Rathaus und Präfektur wieder aus. Im französischen Calais räumten vergangene Woche rund 300 Spezialeinsatzkräfte der Polizei 2 Camps mit über 600 Migrantinnen und Migranten. Viele von ihnen besetzen seitdem das Gelände, an dem die tägliche Essensverteilung stattfindet. In und um die Hafenstadt am Ärmelkanal leben seit Jahren zahlreiche Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltsstatus. Viele sind aus Konfliktregionen Afrikas, des Mittleren Ostens und Asiens geflohen und warten auf eine Gelegenheit, nach Großbritannien weiterzureisen, weil sie sich dort eine bessere Zukunft erhoffen. Doch sie bleiben wegen der strengen Grenzkontrollen in Calais stecken, wo sie in Camps und sogenannten Jungles in miserablen Bedingungen leben, unter der ständigen Polizeirepression. Mathieu hat den Aktivisten Camille vom Kollektiv Calais Migrant Solidarity interviewt und ihn zunächst gefragt, unter welchen Umständen die Räumung der sogenannten eritreischen und syrischen Camps stattgefunden haben.
Zuerst, ich glaube,
On peut rappeler comment ces camps ils se sont créés. Ce sont deux camps du coup qui se sont créés après des...
Wir sollten zunächst erwähnen, wie diese beiden Camps entstanden sind. Sie sind aus Kämpfen entstanden. Nachdem sie aus einem besetzten Haus geräumt wurden, haben sich die Eritreer entschieden, sich aus Protest sehr nah an das Rathaus niederzulassen. Nachdem auch sie sehr viel polizeilichen Druck erduldet hatten, haben die Syrer am Hafen protestiert und so die mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dadurch konnten sie sich mit wenigem polizeilichen Druck niederlassen. Und jetzt, 8 Monate später, haben sie beide Camps mit ziemlich enormem Polizeiaufgebot geräumt, aufgrund einer vermeintlichen Krätzeseuche, wobei nur 30 bis 40 Personen tatsächlich Überträger dieser Insekten waren. Es ist mit wenig Gewalt erfolgt, denn die Leute wurden im Vorfeld benachrichtigt. Einige von ihnen hatten sich übrigens bereits am Vorabend im Verteilpunkt niedergelassen, an dem täglich das Essen verteilt wird. Sie wussten von der anstehenden Räumung und hatten dort übernachtet. Der Tag fing relativ ruhig an. Die Camps wurden umzingelt. Die Mehrheit der Personen, die dort schliefen, haben sich den Menschen angeschlossen, die sich bereits am Verteilpunkt niedergelassen hatten. Mit einer relativ starken medialen Präsenz, was unserer Meinung nach dazu führte, dass die Polizei nicht auf dem Gelände des Verteilpunkts eindrang. Und mit zahlreichen zornigen AktivistInnen, weil die Räumung plump und unter humanitärem Vorwand durchgeführt wurde und weil keine Umsiedlung vorgeschlagen wurde, außer Plätzen bei Notunterkünften. Die Migranten haben es auch sehr negativ empfunden und haben die angebotene medizinische Hilfe abgelehnt. Es war solch ein Vorwand für die Behörden, um die Räumung zu begründen, dass sie diese Vorgehensweise abgelehnt haben.
Bekommen Sie also keine medizinische Hilfe mehr oder gibt es trotzdem medizinische Lösungen?
Es gibt Lösungsansätze, die von den Vereinen geliefert werden, sowie vom No-Border-Netzwerk, das die Migranten unterstützt, so gut es kann. Aber die Migranten haben das Großreinemachen abgelehnt, denn um diesen Vorwand der Krätze zu untermauern, wurden gleichzeitig mit der Räumung der Camps Mittel zur Behandlung der Menschen entfaltet. Naja, Behandlung der Menschen, das heißt, sie wollten ihnen eine Pille geben oder sie zur Dusche schicken. Deswegen wurden Busse organisiert, um sie zu einem Ort zu fahren, wo es Duschen gibt. Die meisten haben sich also geweigert, daran teilzunehmen. Sie weigerten sich, ihre eigene Räumung mit dem Vorwand einer Krankheit zu begründen, die als beschämend angesehen wird.
Wenn ich richtig verstanden habe, besetzen die meisten von Ihnen jetzt den Verteilpunkt des Vereins Salam?
Genau, und es ist ein starkes Zeichen an sich, denn sie haben sich auf diesem Verteilpunkt niedergelassen, weil sie die Logik der Regierung ablehnten. Es sind nun 300 bis 400 Personen, die auf dem Gelände des Vereins Salam zusammenleben. Sie haben es geschafft, diesen Ort zu behalten, während die Polizei sie zur Räumung zwingen wollte. Sie haben sich dieser Räumung widersetzt und haben die Polizei zurückgedrängt. Das hat sie stark vereint. Und jetzt sieht man alle Gemeinschaften am selben Ort zusammenleben, was in Calais ganz neu ist. Denn gewöhnlich bilden sich die Dschungels und Camps entlang der Gemeinschaften. Heute spüren sie eine echte Kraft in der Einigkeit. Sie wollen diesen günstigen Kräfteverhältnis beibehalten. Sie sind sich dessen bewusst, dass ihnen die Einigkeit und der Zorn, den sie gemeinsam teilen, Kraft geben.
Sind Ihre Lebensbedingungen nun akzeptabler? Leben Sie nun in einem Massivbau?
Nein, überhaupt nicht. Der Verteilpunkt ist grundsätzlich kein gastlicher Ort, denn es ist eine umzäunte Asphaltfläche mit einigen Regendächern für die Essensverteilung. Die Leute pferchen sich also darunter mit Decken auf Matratzen zusammen, sie sind aber an der freien Luft. Es wurden einige Planen und Zelte drumherum aufgestellt und sie haben schnell einige Palettenkonstruktionen gebaut, wie sie es in solchen Notsituationen gewohnt sind. Aber es bleibt sehr prekär.
Ich habe gesehen, dass ihr versucht habt, mit der Präfektur zu verhandeln. Hat es zu einem Ergebnis geführt?
Es sind die Migranten, die sich versammelt haben und entschieden haben, sozusagen Vertreter zu wählen. Einer für jede Gemeinschaft. Sie haben also den Unterpräfekten und den Leiter des sozialen Zusammenhalts des Departements verhandelt. Letzterer ist normalerweise derjenige, der Umsiedlungsvorschläge machen oder die Gewalt der Räumungen lindern sollte. Sie sind gleich am ersten Tag in einen Dialogprozess gekommen. Der Dialog hat damit angefangen, dass sie das Gelände verlassen sollten. Und hingegen sollten sie nicht belästigt oder daran gehindert werden, sich woanders niederzulassen. Die Migranten haben sehr schnell gemerkt, dass es unilateral war und dass es den Behörden gelegen kam. Also haben sie sich geweigert, wegzugehen und gesagt, dass sie auf eine Lösung des Staates warteten. Sie wollten ein Gelände, was sie sozusagen legal besetzen dürfen, statt sich in einem neuen Camp niederzulassen, in dem sie künftig Gewalt oder Zerstörung befürchten müssten. Weil sie sich weigerten, wegzugehen, ist der Leiter des sozialen Zusammenhalts zurückgekommen. Er hat angedeutet, dass es tatsächlich keine Polizeiintervention geben würde, wenn sie umsiedelten. Sie könnten sich woanders niederlassen, aber sie müssten den Verteilpunkt verlassen. Am Samstagabend gab es dann einen solchen Versuch. Die meisten Migranten haben ihre Sachen gebündelt, ihre Zelte abgebaut und ihre Matratzen mitgenommen, um in einen Ort umzusiedeln, den wir aufgefunden hatten. Es handelte sich um das alte Camping der Stadt, was momentan im Umbau ist und wo das größenwahnsinnige Projekt eines Kongressgebäudes errichtet werden soll. Es ist momentan leer. Es gab einen Versuch, sich dahin niederzulassen. Doch als die ersten Menschen ankamen, kamen auch die Spezialeinsatzkräfte der Polizei und befahlen ihnen, wegzugehen. Angesichts dessen haben sich die Migranten verraten gefühlt und haben gedacht, dass sie der Präfektur nicht vertrauen können. Denn die hatte versprochen, dass es kein Problem geben würde, wenn sie umsiedelten. Also sind sie alle zurück zum Verteilpunkt zurückgekommen. Seitdem organisiert sich das Leben um den Verteilpunkt wieder. Der Leiter des sozialen Zusammenhalts sollte am Dienstag kommen. Er konnte nicht oder hat den Termin verlegt. Die Migranten sollen bis Freitag hier geduldet werden. Das ist der Tag, an dem sich die Präfektur melden wird. Wir befürchten eine Räumung, aber anscheinend wäre es eher in der Perspektive eines Dialogs. Wir vermuten, dass sie Lösungen erarbeiten mit Geländen, die sie für die Migranten freimachen könnten. Wir befürchten aber auch eine energische Räumung durch die Polizei. Denn jedes Jahr findet unmittelbar neben dem Verteilpunkt ein Festival über Schiffe und das Meer statt. Wir vermuten, dass die Räumung des Camps auch dadurch gerechtfertigt wurde, dass die Bürgermeisterin im Vorfeld des Festivals alles aufräumen wollte. Die Migranten versammeln sich immer noch und diskutieren darüber, wie sie den Dialog und die Verhandlung angehen sollen, aber auch darüber, wie sie einer polizeilichen Intervention und der Forderung einer Räumung entgegnen könnten.
Gibt es Pläne, um menschenwürdigere Unterkünfte zu erhalten, beispielsweise Hausbesetzungen oder andere Wohnlösungen, als nur Zelte, die schlechtem Wetter ausgesetzt sind?
Der Präfekt hat letzte Woche gesagt, dass ihm kleine Hausbesetzungen lieber sind als große. Das ist eine gute Nachricht für uns, denn wir haben momentan 3 Hausbesetzungen außerhalb des Verteilpunkts. Sie beherbergen 15 bis 50 Menschen, je nach Größe. Seit vergangenem Freitag sind sie räumungsbedroht, doch bislang haben sie noch nicht versucht, sie zu räumen. Wir glauben, dass sie die allgemeine Lage in Calais daran hindert, diese Hausbesetzungen zu räumen. Wir können uns nur schwer vorstellen, dass uns die Präfektur ein Gelände zur Verfügung stellt oder dass sie leerstehende Wohnungen beschlagnahmen. Aber wir stellen uns vor, dass sie uns vielleicht in Ruhe lassen würden, wenn wir eigenständig neue Hausbesetzungen oder Gelände öffnen. Vor allem mit Blick auf den medialen Druck und darauf, wie die Migrantenfrage in Calais von der regionalen, überregionalen und internationalen Presse momentan aufgegriffen wird, glauben wir, dass sie äußerste Vorsicht walten lassen werden. Die Mindestforderung der Migranten ist ein Gelände, auf dem sie bleiben können und bei dem es eine Vereinbarung gibt, die nicht stillschweigend sei. Denn sie haben zu sehr Angst, dass das Camp 3 Monate lang in Ruhe gelassen wird und danach von der Polizei belästigt wird. Zumindest fordern sie einen Ort, an dem sie mehr oder weniger legal bleiben können, mit Zugang zu Wasser sowie Sanitäranlagen, also Toilette und Dusche. Denn sie ertragen es nicht länger, im Kanal duschen zu müssen und weit weg Wasser holen zu müssen. Denn bei 3/4 der Gelände in Calais findet man nichts derartiges.
Und sie kommen übers Meer, einfach illegal hierher. Und manchmal sinkt dann so ein Boot, ja, selbst für Flucht sind die zu doof. Nein, wir brauchen die hier nicht. Also los, schickt sie zurück. Und dann lasst uns Mauern ziehen und die Grenzen gut verminen. Wenn ich höre, wie Politiker reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich übergeben.
Wenn ich höre, wie Politiker reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich für sie schämen. Denn dort draußen stirbt die Demokratie. Wir verkaufen ihnen Waffen und wir schicken ihnen unseren Müll. Wir testen Medizin an ihnen und von Kindersklavenarbeit, da profitieren wir. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich übergeben. Wenn ich höre, wie die Menschen hier reden, dann wird mir schlecht und ich muss mich für sie schämen. Denn dort draußen ist die Liebe schon tot.
AfD und Europa, Verstrickungen in der EU-skeptischen Fraktion im Europäischen Parlament. Viel wird zurzeit darüber spekuliert, ob Großbritannien aus der EU aussteigen könnte. Sollte der von den Konservativen favorisierte Jean-Claude Juncker zum Präsidenten der Europäischen Kommission gewählt werden? Gewinner bei den Europawahlen in Großbritannien war die Partei UKIP, die offen für einen Austritt aus der EU plädiert. Die regierenden Tories unter David Cameron scheinen auf den Zug aufzuspringen, indem sie ein Referendum ankündigten über die Frage der EU-Mitgliedschaft. Auf dem Radiocamp in Markelfingen am 30. Mai 2014 hielt Andreas Kemper einen Vortrag über die Hintergründe der EU-skeptischen Parteien Alternative für Deutschland. Die AfD hatte bei der Europawahl 7% geholt und stellt dementsprechend 7 Abgeordnete im Europäischen Parlament. Insbesondere über diese Abgeordneten und die Verstrickung der AfD mit der britischen UKIP und den regierenden Tories sprach Kemper bei seinem Vortrag. Zunächst geht er auf den Spitzenpolitiker und Manager Hans-Olaf Henkel ein.
Also seit 2009 versucht Hans-Olaf Henkel, eine Partei zu gründen, die seinen Interessen entspricht, nämlich Reform der politischen Entscheidungsstruktur. Das ist natürlich kein Selbstzweck, sondern es geht darum, eben die Deutschland halt in Deutschland Sozialabbau in erheblichem Maße halt hinzubekommen. Und dafür brauchen wir ein anderes demokratisches System, weil eben sowas wie Rente mit 70 oder Abschaffung des Streikrechts oder solche Forderungen eben sehr unpopulär sind. Und das bekommen wir halt nur hin, wenn wir vorher das demokratische System ändern, indem zum Beispiel die Parteien und Parteienstiftungen abgeschafft, also Parteien abschaffen wird nicht so schnell gehen, aber Parteienstiftungen abschaffen, das würde schon schneller gehen. Das ist halt so das Ziel von Hans-Olaf Henkel. Er macht das allerdings nicht jetzt nur auf der kommunalen Ebene, sondern er hat sich jetzt vor kurzem sich auch die Europakarte vorgenommen, hat quasi das Gleiche gemacht. Ne? Er hat dann wieder seinen Rotstift genommen und dann hat um Griechenland, Italien und ganz wichtig Frankreich, ne, kommen dann rote Linien und wer da wohnt, soll dann auch automatisch keinen Kredit mehr bekommen. Also die sollen halt auch weg. Oder auf Deutschland auch das Gleiche, Länderfinanzausgleich, da ist Hans-Olaf Henkel bei jeder Rede, die er hält, sagt er auch immer wieder, kein Länderfinanzausgleich mehr. Die reichen Länder in Deutschland sollen nicht mehr für die armen Länder aufkommen, sondern die armen Länder sollen sich ein bisschen mehr anstrengen. Es muss halt Wettbewerb geben.
Hinter den Kulissen der wie von Kemper bezeichneten nationalkonservativen, aber gleichzeitig neoliberal eingestellten AfD spielen finanziell besonders gut aufgestellte Familienunternehmen eine große Rolle.
Und diese Familienunternehmen, also Verbände von Familienunternehmen, also nicht nur einzelne Milliardäre, sondern gleich eine ganze Reihe von Milliardären, die hatten Bauchschmerzen mit ESM, haben dann böse Briefe geschrieben an Merkel, dass sie das nicht wollen. Und die haben sich dann 2012 im Handelsblatt, haben sich dann der Chef des BDI, BDI ist der größte Unternehmensverband, mit über 10.000 Unternehmen, die da zusammengeschlossen sind. Der Chef vom BDI und die Chefs von den Familienunternehmen, die haben sich im Handelsblatt richtig böse Briefe geschrieben und sind sich richtig an die Gurgel gegangen. Und ich denke, das war halt der Startschuss für bestimmte neoliberale Wirtschaftsprofessoren, die schon zusammengeschlossen waren im Plenum der Ökonomen und dann später im Bündnis Bürgerwille, was auch von Bernd Lucke gegründet wurde. Das war der Startschuss, um dann zu sagen, hier sind ganze Verbände von Unternehmen, die keine parlamentarische Vertretung mehr haben. Ja, also die werden nicht unterstützt von CDU, CSU und FDP, von der SPD und von den Grünen auch nicht und von den Linken schon mal gar nicht. Und das ist quasi unsere Chance. Wir gehen jetzt rein und wir machen die Vertretung, die parlamentarische Vertretung für die verbündeter Familienunternehmen und wir können uns dann sicher sein, dass die uns mit Millionen unterstützen werden und nicht nur mit Geld, sondern auch mit den ganzen anderen Ressourcen, die denen zur Verfügung stehen.
Vorausgehend für die Entstehung der AfD war auch der Hamburger Appell, der im Frühsommer 2005 unter anderem vom AfD-Chef Bernd Lucke verfasst und in der Tageszeitung Die Welt veröffentlicht wurde. Ausschnitte daraus liest Kemper vor.
Die unangenehme Wahrheit besteht deshalb darin, dass eine Verbesserung der Arbeitsmarktlage nur durch eine niedrigere Entlohnung der ohnehin schon Geringverdienenden, also durch eine verstärkte Lohnspreizung möglich sein wird. Eine Abfederung dieser Entwicklung ist durch verlängerte Arbeitszeiten, verminderten Urlaubsanspruch oder höhere Leistungsbereitschaft möglich. Das ist der harmlose Teil. Dann geht's weiter. Eine Kompensation der Geringverdienenden durch den Sozialstaat ist im gewissen Umfang möglich, aber dafür muss die Sozialpolitik von Lohnersatzleistungen zu Lohnzuschüssen wechseln. Das deutsche System der Lohnersatzleistungen von der Sozialhilfe über das Arbeitslosengeld bis zur subventionierte Frührente erzeugt Lohnansprüche, die der Markt nicht mehr befriedigen kann. Das heißt, Sozialhilfe soll komplett abgeschafft werden. Konrad Adam hat kurz nach diesem Hamburger Appell in der Welt, wo er Kolumnist ist oder Kolumnist war, geschrieben, warum soll ich für sie bezahlen, und macht eine Rechnung auf. Und in der Rechnung heißt es, 38 Millionen Erwerbstätigen stehen rund 20 Millionen Rentner und Pensionäre, 8 Millionen Behinderte, 6 oder 7 Millionen Arbeitslose und 2 Millionen Studenten gegenüber. Leute, die es als ihr gottgewolltes Recht betrachten, von dem zu leben, was andere für sie aufbringen müssen. Ja, und dann fragt er halt, warum er für diese Leute eigentlich bezahlen muss, und spricht von einer Renten- und Empfängermentalität, die wir uns heute nicht mehr leisten können, und von einem maßlos gewordenen Hunger nach sozial genannter Gerechtigkeit. Das Ganze müsse sich ändern, und zu Änderungen legt er halt nahe, dass das Wahlsystem geändert werden muss. André Lichtschlag hat dann in der Welt auch im Oktober 2006 einen Artikel geschrieben, wo er sich auf Friedrich August von Hayek bezogen hat, und der hat dann gesagt, man kann nicht mehr so argumentieren wie Hayek in den 50er, 60er Jahren, sondern man muss heute so argumentieren. Überschrieben war der Artikel, entzieht den Netto-Staatsempfängern das Wahlrecht. Man muss heute in Zeiten der Globalisierung sagen, dass die Menschen, die Geld vom Staat erhalten, nicht auch noch wählen sollen dürfen.
Frei nach Adam Riese und Lichtschlag also. Die beiden Journalisten scheinen sich in etwas schwierigen Terrain zu verrennen. Konrad Adam gehört zu den Abgeordneten der AfD im Europaparlament. Inwiefern er und die anderen Abgeordneten von der Basis entzweit sind, führt Kemper zum Schluss des Vortrags aus.
Und die UKIP, das ist eben die Partei, die favorisiert wird von den Rechtspopulisten. Die haben jetzt auch gerade in Straubing, sind hier dabei, so eine Urabstimmung einzufordern, dass eben ein Mitgliedsentschluss stattfinden soll, wo dann gesagt wird, wir gehen mit der UKIP zusammen. Der Lucke, Henkel, Adam und so weiter, die würden allerdings lieber mit Cameron zusammengehen, also mit den Tories, mit den Conservative Party, also mit der Partei von Margaret Thatcher. Was ganz witzig ist, weil Margaret Thatcher hat ja damals das Gewerkschaftssystem und das Sozialsystem zerschlagen mit dem Argument, there is no alternative, also es gibt keine Alternative. Und die Alternative für Deutschland ist ja angetreten mit dem Slogan, es gibt eine Alternative. So, und es passt nicht so ganz, aber die eine Fraktion will eben gerne mit den Konservativen zusammengehen, die andere Fraktion mit der UKIP. Und als Lucke damals gesagt hat, wir gehen mit den Konservativen zusammen, ist Martin Renner, stellvertretender Landessprecher NRW, schnell nach London gefahren, hat sich mit Nigel Farage getroffen, dem Chef der UKIP, und hat gesagt, das ist unser Mann und wir machen zusammen jetzt die Bündnisarbeit. Dahinter war dann noch so die AfD-Fahne abgebildet, die übrigens Martin Renner auch entworfen hat. Also der hat das Logo entworfen von der AfD. Martin Renner musste dann sofort zurücktreten. Also jedes Mal, wenn irgendwelche Vorstände sich mit Rechtspopulisten treffen, hat Lucke bislang immer durchgesetzt, dass sie dann zurücktreten mussten. Das war auch beim Treffen in Österreich so. Da haben sich die Vorstände aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit der BZÖ getroffen und auch die mussten zurücktreten. Ja, also da hat sich Lucke setzt sich da immer sehr gut durch. Und Martin Renner ist auch zurückgetreten, ist allerdings nicht aus der Partei ausgetreten, sondern hat im März in Köln ein Treffen arrangiert mit dem Nigel Farage von der UKIP.
Es bleibt also spannend, wie und ob sich die Basis von der Spitze der AfD in dieser Frage spaltet. Klar ist, dass Merkel alles dafür tut, Cameron davon zu überzeugen, nicht mit der AfD zu koalieren. Da dieser sich aber verweigert, Juncker als Kommissionspräsidenten anzuerkennen, bleibt das Knäuel erstmal eng verstrickt.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.